Tja, wie eng hast du denn Bayern gegen Hoffenheim verfolgt?
Tatsächlich fast gar nicht, da ich am Sonntag noch bei der U19 war und im Anschluss die Highlights der Profis geschnitten habe. Das war dann irgendwie auch genug für das Fußballwochenende. Und dann habe ich bei den Sonntagsspielen nur noch das Ergebnis nachgeschaut, die mich leider auch nicht überrascht haben.
Ah, okay. War aus deiner Sicht denn jetzt Wolfsburg eigentlich ausverkauft oder nicht? Also angeblich, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, beim Kicker steht 28.917. Ich habe aber auch Stimmen gehört, die gesagt haben, da war schon noch was frei.
Ja, da haben wir uns im Netradio auch ein bisschen gewundert. Also offiziell war es ausverkauft, das hat auch der Stadionsprecher so gesagt. Aber gerade so der Tribünenbereich neben unseren Fans, da in den Oberrängen, das war schon ziemlich leer, muss ich sagen. Mag vielleicht auch so ein bisschen an den Witterungsverhältnissen gelegen haben. Es waren so Temperaturen so um die 0 Grad, so nass, kalt, also richtig eklig. Viel, viel kälter als bei uns in Dortmund. Vielleicht hat das einige Wolfsburg abgehalten, sich ins Stadion zu begeben.
Na gut. Also, wir reden natürlich über dieses Spiel von unserem BVB in Wolfsburg. Martin war da, hat fürs Netradio den Kommentar übernommen neben Boris und außerdem noch die Stimmen nachher eingeholt. Wir gucken auf die U-Mannschaften, Martin hat es ja schon erwähnt, und dann machen wir auch noch einen Schlenker zur Handball-Champions League. Mein Name ist Christoph Pökamp.
Mein Name ist Martin Ammeling.
Und jetzt geht's los.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, falls ihr im Hintergrund so ein, wie soll man das beschreiben, so ein summendes Geräusch hört. Warte mal. Ich glaube, es ist schon relativ leise.
Es geht um die Sauberkeit.
Ja, ja, genau. Also hier wird, wie soll man das sagen, renoviert. Ist das Trockenbau? Also es wird eine neue Wand, glaube ich, gebaut. Das ist das Ding. Also irgendein Büro kriegt eine neue Wand und das ist jetzt so ein Dauergeräusch im Hintergrund. Aber ich glaube, die Mikros sind so gut, dass ihr das vielleicht nicht mal wahrnehmen werdet. Ja, was ich sehr schön fand, ich bin heute mal mit dem Zug nach Dortmund gefahren aus dem Münsterland und es war, ich glaube, das richtige Wort ist pittoresk. Also der Bodennebel über Münsterland Richtung Ruhrgebiet, die Sonne ging auf. Ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt morgens endlich mal früher wieder hell wird und wir nicht im Dunkeln zur Arbeit und im Dunkeln von der Arbeit.
Definitiv.
Ja.
Das ist schon ein Upgrade.
Du bist aber mit dem Auto gefahren, ne?
Wir sind mit dem Auto gefahren, ungefähr 3 Stunden von Dortmund bis nach Wolfsburg. Aber tatsächlich auch eine sehr schöne Fahrt, da unser geschätzter Social-Media-Kollege Nico Erdelt uns auf halber Strecke zu einem Frühstück bei seinen Eltern eingeladen hat. Tatsächlich, da gab es dann frische Brötchen und weitere Stärkungen für die Weiterfahrt.
Hast du Mama und Papa Erdelt kennengelernt?
Ja, ja, wirklich, im Gartenhaus.
Was wurde Kredenz? Gibt es Highlights vom Frühstück? Also, wo war das?
Eischiffchen. War mein persönliches Highlight, definitiv.
Ja,
in Bad Oeynhausen.
In Bad Oeynhausen? Und das ist auch ein Kurort, da kannst du auch Eischiffchen essen. Ja,
ja, das war auf jeden Fall ein richtig guter Start in den Tag. Also danke, Nico, nochmal an dieser Stelle.
Ja, und an Mama und Papa, ne? Mama und Papa, Nico. Das ist ja klasse. Seid ihr dann mit der ganzen Bande da eingefallen?
Mit 5 Leuten sind wir da eingefallen. Aber die wussten Bescheid, waren nicht überrascht.
Sehr gut, okay. Falls ihr der Meinung seid, ey, ihr biegt uns hier gerade ein bisschen zu sehr ab, keine Sorge, wir kommen jetzt wieder zum Thema. Und zwar zu den Schlagzeilen. Ich fange mal ganz frech an. Und habe beim NDR gesehen, Amura vergibt Chancen, Wolfsburg taumelt, Dortmund siegt und lässt VfL im Tabellenkeller.
Die Ruhrnachrichten sagen, der BVB verliert in Wolfsburg die Kontrolle, doch Guirassy hält Dortmund auf Kurs.
Ja, und Spox schreibt, Aluminium rettet mehrfach. Borussia Dortmund duselt sich zum Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Das nehme ich direkt mal auf. Hat der BVB sich zum Sieg geduselt, in Anführungsstrichen?
Also ich sag mal, wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut, dann ja. Also allein Amura, der kann ja da 2, 3 Tore machen. Der vergibt mehrfach aus bester Position. Also hat der Kerl an dem Tag mehr Zielwasser getrunken, na, dann geht Wolfsburg, glaube ich, auch in Führung. Aber ich sag mal, wir hatten in der ersten Halbzeit auch Chancen. Wir hätten noch mehr Treffer machen können. Insofern hat vielleicht diesmal die glücklichere Mannschaft gewonnen.
Na, so ein bisschen bei Amura muss ich so ein bisschen dran denken, wie Jinma im Heimspiel von uns gegen Werder Bremen, der so sein Privatduell mit Gregor Kobel hatte, was ja dann 3-0 für Gregor Kobel ausgegangen ist. Ja, also da bin ich tatsächlich auch bei dir. Ich glaube, eine Mannschaft mit einem effektiveren Sturm vorne hätte uns da sicherlich...
Der Mura kann ja eigentlich Tore schießen, das hat man ja gesehen. Diesmal war es, hat Gregor Kobel einmal top gehalten, ansonsten hat er die in alle Himmelsrichtungen geballert.
Ja, das stimmt.
Zum Glück für uns, ich glaube, er hat sich nachher auch ziemlich geärgert, der Mura. Aber ja.
Ja, ich glaube, er war nicht der Einzige, er hat noch ein paar andere von denen auch noch die Möglichkeit gehabt. Ja. Also, der Trainer, habe ich mitbekommen, spricht nachher auf der PK von einer Mentalitätsleistung. Schlotti, das Interview bei Sky habe ich gesehen, hat auch von Mentalität gesprochen. Jetzt muss man sagen, ich glaube, es war Marco Reus mal in der Mixzone, der das ja so ein bisschen zum Unwort erklärt hat. Bleib mir weg mit deiner Mentalität oder irgendwie sowas. Ja,
weil das alle so überstrapaziert haben, dieses Wort, ja. Ganz klar.
Ja gut, und jetzt ist das sozusagen, ja wie soll man das sagen, unser Fachwissen, also der BVB hat Mentalität und die Bayern haben Kane und Diaz, kann man das so runterbrechen?
Also wir haben definitiv Mentalität, aber ich würde auch sagen eben auch individuelle Qualität, davon hat auch Julian Brandt nach dem Spiel gesprochen, dass dieses 2:1 auch mit viel individueller Qualität zu tun hat, also wie Felix im Match sich da durchsetzt, Fabio Silva dann nochmal querlegt, Serhou Guirassy hat dann die Übersicht und schließt ab. Gut, wir haben jetzt vielleicht kein Kane oder Diaz, aber wir haben auch sehr, sehr gute Jungs, definitiv. Mhm.
Nach so einer ersten Halbzeit, ich weiß ja, wie es ist, ich darf ja ab und zu auch mal Netradio machen, dann geht man ja mit einem Gefühl in die Pause und ich weiß nicht, ob du dann im Presseraum bist, um dem Mann warmen Tee oder so zu gönnen. In der Kälte. Aber was, also wenn du dir da nach einem Halbzeitpfiff vorgestellt hast, wie die zweite Halbzeit jetzt wohl wird, wie sehr hat dich das überrascht, dass das dann eine wirklich komplett andere Halbzeit war?
Also ich muss sagen, ich bin eigentlich immer ziemlich angespannt, wenn ich Spiele live kommentiere, weil man natürlich dann, gerade dann natürlich will man auch ein Top-Ergebnis haben. Aber ich war relativ entspannt, muss ich sagen, nach der ersten Halbzeit, weil wir hatten Wolfsburg wirklich so im Griff, so viele Torschüsse. Die erste Halbzeit so überlegen von uns, ich glaube 18 Torschüsse, ich meine ligaweiter Saisonrekord war das.
Okay, also wir haben mitgekriegt. Okay.
Und dass Wolfsburg nach der Pause nochmal kommt, gut, war jetzt nicht überraschend, aber dass sich das Momentum so krass dreht, dann irgendwie doch, über die Gründe habe ich dann nach dem Spiel mit Julian Brandt und Felix Metscher gesprochen, ich denke mal, das hören wir uns sicher gleich, gleich noch an.
Ja, aber weil du gerade sagst, im Griff, also ich weiß gar nicht, ob ich es bei euch oder bei Sky gehört habe, ich habe das so immer so hin und her geswitcht, da war immer wieder die Rede davon, Dortmund hat den VfL im Würgegriff. Fand ich, das passte ganz gut, weil es war wirklich zeitweise, also je näher man dem Halbzeitpfiff kam, desto mehr fühlte sich das ja wie Handball an. Wurde ja der Ball nur noch irgendwie um den 16er gespielt. Findest du, dass der BVB dann eigentlich unzufrieden sein muss, weil er in Anführungsstrichen nur ein Tor aus so einer Halbzeit rausholt?
Ich glaube ja. Es war, du hast Handball erwähnt, ich würde auch mit Eishockey vergleichen, zum Powerplay.
Mhm.
Also immer wieder um den Strafraum rum, immer wieder Abschlüsse. Ich meine, Bayers Abschluss zum Beispiel, der wird im letzten Moment irgendwie an die Latte geklärt.
Und dann stimmt.
Und dann wurde es auch im Wolfsburger Strafraum nochmal immer wieder unübersichtlich, gefährlich, nochmal nachgestochert, nochmal eine Schusschance aus dem Hinterraum und da hätte locker nochmal einer ins Wolfsburger Tor trudeln können. Also ja, ich glaube, die Jungs müssen sich das dann vorwerfen, dass sie daraus nicht mehr gemacht haben, weil so viele Chancen, so viele Torschüsse hat man echt selten gesehen.
Hm. Die Trainer haben ja sozusagen beide nach dem Spiel bei der PK den Schlüssel auch darin gesehen, dass der BVB hinten raus ja noch diesen einen Zaubermoment kreieren konnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich das vom Fernseher auch gefragt, so welchen Spielern auf dem Platz traue ich jetzt zu, dass sie diesen einen Moment noch kreieren und dass hier noch ein Tor fällt? Und am Ende waren es ja dann Felix Metscher, Fabio Silva und Serhou Guirassy. Und es war wirklich, also muss ich sagen, ein Gedicht. Also vor allen Dingen, glaube ich, von Felix Metscher, der da einfach mit diesem Selbstvertrauen da durchgeht. Und dann aber auch stark von Fabio Silva, so den dann so zu timen, auch jetzt nicht einfach zu spielen ist. Gut, ich vermute fast, dass er einen Doppelpass machen wollte. Dann landet das Ding aber bei Serhou, der ja auch genau richtig steht. Davor vergibt Wolfsburg halt noch so 4-5 gute Chancen. Jetzt könnte man ja auch sagen, also hat nicht die Mentalität, sondern eigentlich die individuelle Klasse gewonnen.
Ja genau, das hat ja, wie gesagt, Felix Metscher und das haben auch, also hat Julian Brandt vor allem angesprochen. Ja klar, also die haben das alle drei top gemacht. Hört euch das auch gerne oder guckt euch das nochmal an in unseren Highlights auf YouTube. Da sagt auch Julian Brandt nochmal was dazu, wie toll dieses Tor eigentlich rausgespielt war. Und klar, wenn man sieht, Amura hat 3-4 Top-Chancen und vergibt dann freistehend vor Kobel und Guirassy braucht dann diesen einen Querpass von Fabio Silva, um dann überlegt einzuschieben, dann kann man schon definitiv von individueller Klasse sprechen. Freut mich extrem für Guirassy, der ja auch in den letzten Wochen nicht so den einfachsten Stand hatte.
Ja, in dem Spiel auch nicht.
Und also man sieht nach Abpfiff, dass Schlotti ihn nochmal vor die Fans schiebt, also die schubst dass er sich nochmal feiern lassen darf. Das fand ich eine tolle Szene.
Weil das muss man halt auch sagen. Ich habe so ein bisschen auf ihn geachtet. Je nachdem, also im Stadion geht das natürlich immer besser als vom Fernseher. Aber er hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel brauchbare Bälle bekommen, wo du sagen musst, ja, den hätte er aber vorher auch schon da und da und da treffen müssen. Also von der Sicht her hat er eigentlich, also nach meinem Verständnis, eine richtig gute Chance bekommen. Die hat er gemacht. Fertig.
Und da jetzt, musst du halt da sein als Top-Stürmer. Du musst halt irgendwann... Das hat man ja in der Vergangenheit auch schon ein paar Stürmer gehabt bei uns, die man irgendwie das ganze Spiel gar nicht so gesehen hat. Aber dann stand im richtigen Moment da, sei es in der 90. sei es davor. Und dann ist es das Top.
Ich habe gestern Abend noch Liverpool gegen Manchester City geguckt. Da war auch so ein Stürmer, der mal bei Borussia Dortmund gespielt hat, der am Ende noch
so
da Blonde, war.
Meinst du?
So ein Blonder aus dem Norden.
Erinnere mich dunkel.
So, jetzt hat Martin schon zweimal auf seine Stimmen aus der Mixzone geteased. Jetzt wollen wir sie dann auch mal hören. Und du hast schon Julian Brandt angesprochen. Sagt er auch was dazu? Ist er ab sofort Kopfball ungeheuer? Mit was dürfen wir rechnen?
Ja, er hat es sehr, ich sag mal, mit dem Augenzwinkern eingeordnet, dass er auch sagt, er ist natürlich kein schlechter Kopfballspieler, aber vielleicht wurde er dann einfach falsch eingesetzt. hört ich das mal an, sehr, sehr lustig. Felix Metscher hat auch noch ihn gelobt. Und dann am Ende gibt es noch eine Stimme von Luca Reggiani, U19-Spieler. Der hat tatsächlich am Samstag sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Nur eine Minute gespielt, glaube ich. Aber immerhin, er darf sich jetzt Bundesligaspieler nennen.
Das 1:0 war laut Statistik dein erstes Bundesliga-Kopfballtor für die BVB. Wie kann das denn sein?
Ja, ich habe schon ein paar gemacht, aber leider nicht in Schwarz-Gelb. Das ist, ich weiß auch nicht, vielleicht wäre ich falsch eingesetzt.
Ja, das habe ich jetzt nicht erwartet von Jule immer, aber hat er sehr, sehr gut gemacht. Also vielleicht sollen wir das mehr von ihm sehen.
Gerade wenn man sich so ein bisschen den Spielverlauf anguckt, Unterschied erste, zweite Halbzeit, Abnutzungskampf in der zweiten Halbzeit, viel hin und her, eigentlich so ein bisschen Wolfsburg wiederbelebt, dann in der zweiten Halbzeit in manchen Situationen Glück gehabt, dann ist es Erleichterung und dann ist es trotzdem aber auch, und das will ich am Ende nicht missen lassen, ein top gespieltes, rausgespieltes Tor. Also da macht dann Felix, ich glaube Fabio und Ciro machen das dann wirklich sehr, sehr gut und ist am Ende dann auch so dumm das klingt, aber ist dann halt auch ein bisschen individuelle Qualität.
Ja, ich glaube, wir hatten schon das Spiel kontrolliert. Wir hatten Phasen, wo es auch dann nicht so gut war. Aber dann am Ende gibt es halt so Aktionen. Und dann, dass Seru am Ende das Tor macht, ist halt sehr gut für uns.
Es ist logischerweise nie jetzt groß meine Spezialität gewesen. Ich würde tatsächlich über mich sagen, dass ich bin kein schlechter Kopfballspieler. Aber ja, ich bin jetzt gerade mit Hinblick auf damals, ich weiß nicht, ob sich die Jungs und Mädels hier noch daran erinnern, in Bayern, wo ich mit Opa Kimmekade mal zusammengestoßen bin, da ist natürlich alles noch ein bisschen was im Hinterkopf. Aber grundsätzlich habe ich den gut getroffen heute. Das ist auch meine Aufgabe da bei Ecken und da war ich froh drüber, klar.
Einstudierte Ecke-Variante?
Nee, nicht einstudiert. Also es ist natürlich schon so, dass wir versuchen, den ersten und zweiten Posten zu bespielen, aber es ist ja nur menschlich, dass es auch mal sein kann, dass der Ball zu lang oder zu kurz kommt und in dem Fall war er ein Ticken zu kurz. Also ich war jetzt nicht Zielspieler Nummer 1 und bin dann aber trotzdem im Raum da und versuche ihn natürlich nochmal scharf zu machen.
Erste Halbzeit war richtig krass, sehr dominant. Zweite Halbzeit habt ihr irgendwie nachgelassen. Was ist da passiert?
Ich glaube, die haben auch irgendwas verändert in der zweiten Halbzeit. Dann haben wir uns nach einer Weile angepasst und dann wurde es auch wieder besser. Wichtiger Sieg.
Ja, wir waren zu langsam. Wir haben eine schwierige Entscheidungsfindung gehabt. Wir haben einfach zu viele Kontakte genommen, uns vielleicht auch ein Stück weit zu wenig bewegt. Dadurch kam Wolfsburg hatte immer zumindest das Gefühl, dass sie näher an den Ball kommen, dass sie vielleicht dazwischen gehen können, dass sie den Ball vielleicht auch erobern können im besten Falle und auf unser Tor kontern können. Und irgendwann baut das natürlich eine Mannschaft aus, weil sie riechen am Ende, hier geht noch was, unabhängig davon, wie eine erste Halbzeit war. Und das war der Fall. Dementsprechend das 1:1 meiner Meinung nach verdient für Wolfsburg. Und ja, der Anschluss war dann halt so ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen hin und her, keine richtige Kontrolle, schlampige Ballverluste, Fouls, Spielerlagen, also kein richtiger Spielfluss. Und dementsprechend sah die zweite Halbzeit dann auch so aus, wie sie aussah.
Luca, du bist Bundesligaspieler. Wie fühlt sich das an?
Ja, ich bin sehr, sehr glücklich. Ja, für mich ist ein Traum. Ich kann spielen in diesem Platz mit diesen Spielern, mit dieser Mannschaft und mit Borussia Dortmund ist sehr, sehr schön und ich bin sehr, sehr glücklich.
Wann hast du erfahren, dass du tatsächlich im Kader bist und sogar auch spielst?
Gestern. Der Coach hat zu mir gesagt, du bist im Kader. Und ja, heute, ich habe mein Debüt gemacht.
Eine Frage vielleicht noch zu den drei Youngstern, die sich jetzt zum ersten Mal im Kader waren. Wie haben die sich gemacht? Matthias Albert, Luca Reggiani und Samuel Inacio?
Ja, es geht natürlich sehr schnell. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt schon so seit 2 Wochen bei uns mittrainiert haben, sondern jetzt relativ schnell dazukamen. Es sind Spieler ausgefallen, krank geworden. Dementsprechend sind wir natürlich froh, dass sie dabei sind. Wir haben jetzt noch gar nicht so viel mit den Jungs trainieren können, weil Spielersatztraining und dann geht's meistens auch schon los. Aber ich glaube, für sie ist es eine gute Option, den Übergang so ein bisschen mal hinzukriegen. 2 waren ja auch schon in Amerika im Sommer mit dabei. Und ich habe mir am Ende, dafür machen wir die ganze Jugendausbildung ja da, dass irgendwann dann auch Jungs mit uns nach Wolfsburg oder sonst wohin fahren.
Vielleicht wissen es auch noch nicht alle Hörer, du kümmerst dich ja auch einen Großteil oder einen Teil deiner Zeit um Themen aus dem Nachwuchsteams oder den Nachwuchsteams beim BVB. Also steckst zum Beispiel auch, zu einem gewichtigen Teil hinter der Doku über unsere U19 in der Youth League, die ihr natürlich bei BVB TV und auf unserem YouTube-Kanal nach wie vor sehen könnt. Werbung Ende. Wenn dann einer wie Luca, den du ja jetzt wirklich schon über eine längere Zeit begleitet hast, wenn du siehst, der wird eingewechselt, da geht dir doch bestimmt auch ein Stück das Herz auf, oder?
Ja, definitiv. Also das hat mich mega gefreut für den Jungen. Gerade Luca, der ist auf dem Platz eigentlich ein total besonderer Typ. Und der war schon nach Abpfiff emotional sichtlich angefasst. Ja. Das hat man gemerkt. Also nach Abpfiff kamen dann ja auch Matthias Albert und Samuel Inacio sofort zu ihm, haben ihn umarmt. Und das waren echt schöne emotionale Szenen. Ich meine, ich hätte auch ein kleines Tränchen gesehen.
Ja, habe ich auch gesehen.
Bei Luca. Also hat mich total gefreut für die drei, zumal sie ja in der Woche davor in der Youth League gegen Alkmaar eine ordentliche Enttäuschung erleben mussten.
Aber gut gespielt haben.
Ja, top gespielt haben.
Ich durfte das ja hier mit Tobi kommentieren. Also ja, die haben 4-0 verloren, aber die waren nicht 4 Tore schlechter.
Definitiv nicht. Und sie hätten genauso gut auch gewinnen können. Das ist nach so einem 0-4 immer schwierig zu sagen. Ja, oder unglaubwürdig meinetwegen. Aber das ist tatsächlich so. Ja. Waren eigentlich phasenweise dominant gegen Alkmaar und haben dann einfach unglückliche Tore kassiert und vorne halt so viele Chancen verballert und der Torhüter hat gehalten.
Wollte ich gerade sagen, ich behaupte, dass der Torhüter von Alkmaar uns allen, wie heißt das, Schipper,
ja.
Ja, der wird uns auf jeden Fall nochmal, merkt euch mal den Namen, Schipper, der wird uns nochmal begegnen, also der war unfassbar stark.
Und dann haben sie noch halt einen Kovac vorne drin gehabt, der uns 3 Dinge eingeschenkt hat.
Der übrigens auch groß stand, wie eine Tanne war.
Der stand neben mir, als beim Einlaufen, war ich mit der Kamera hinter den Jungs und der stand neben mir und ich dachte, alter Schwede, sah schon aus wie ein ausgewachsener Profi, also ein Kopf größer als ich. Schon eine Erscheinung, und dann hast du dann eben die Jungs, die dir vielleicht den Unterschied ausmachen und unsere, die krasse Chancen hatten, treffen das Tor noch nicht. Aber solche Tage hast du und aber umso mehr freut es mich halt für die drei, dass sie dann sofort ein Erfolgserlebnis haben, nämlich Kaderplatz und im Falle von Luca eben auch einen Einsatz.
Und auch von Alkmaar wird's eine Doku-Folge geben, vermute ich.
Natürlich.
Sehr gut. Wenn wir jetzt die drei schon mal angesprochen haben, es werden sich mit Sicherheit die ein oder anderen fragen, klar, die sind jetzt auch reingerutscht, weil andere fehlen. Aber was würdest du sagen als jemand, der die jetzt ja schon öfter hat spielen sehen, was haben die drauf, wie groß sind deren tatsächliche Chancen, sich da vielleicht auch mal so ein bisschen festzuspielen im Bundesliga-Kader?
Ich sag mal, das können die Trainer sicher besser einschätzen, aber auf jeden Fall Samu und Matthias, das sind beides exzellente Offensivspieler, die immer wieder gefährliche Situationen kreieren können, die beide sehr, sehr torgefährlich sind. Ja. In dieser Saison auch schon, ich finde, das ein oder andere Traumtor geschossen haben. Gerade von Matthias müsste man sich nochmal auf dem BVB-Nachwuchskanal angucken. Der ist für Fernschüsse bekannt, der Typ, also richtig, richtig gut. Auch Matthias, der eigentlich jeden Verteidiger im 1:1 vor Probleme stellen kann, dann entweder selbst abschließt oder seine Mitspieler in Szene setzt. Auf der Außenbahn richtig gut. Luca Reggiani ist sowohl in der U19 als auch in der italienischen Nationalmannschaft ein richtiger Stabilitätsfaktor in der Abwehr. Hat eine super Übersicht, bleibt ruhig, ist in der Youth League ja auch Kapitän der U19 und man merkt dann wirklich, auch wenn er jetzt nicht Deutsch-Muttersprachler ist, er versucht immer dann wieder auch seine Leute zu pushen während des Spiels, vor dem Spiel. Also ein guter Typ und definitiv hat er seinen Einsatz verdient.
Also und die ersten beiden, die du gerade erwähnt hast, muss man ja auch sagen, haben bei der U23 dieses Jahr schon gespielt und ich fand auch beide dann auf der linken Seite echt ordentlich Dampf gemacht, als sie auf dem Platz waren. Ich fand jetzt auch in Alkmaar ein tolles Zusammenspiel zwischen den beiden. Also merkt man auf jeden Fall, das funktioniert sehr, sehr gut.
Ja, die verstehen sich wirklich blind, kann man sagen. Und wie du schon das Spiel angesprochen hast, das gegen die Sportfreunde Lotte, dass der Ausgleich war ja tatsächlich auch eingeleitet worden durch die beiden. Also Samu spielt auf Matisse, Matisse legt quer und dann landet der Ball im Strafraum und wird dann eingeschossen. Also die beiden bringen echt frischen Wind rein und das sieht echt gut aus mit den beiden.
Sehr schön. Und wo wir die U23 gerade schon erwähnt haben, machen wir doch da direkt mal weiter. Zwei Spiele im neuen Jahr sind jetzt gespielt, beide Spiele unentschieden. Am Wochenende gab es ein 2:2 in Wuppertal.
Ja, Trainer Daniel Rios hat drei Neuzugänge in die Startelf gepackt. Leroy Kwadwo, Mario Pejacic und Kevin Mutove. Aber ein ganz schlechter Start. Ja, Wuppertal geht nach 8 Minuten in Führung, obwohl der BVB tatsächlich mehr Ballbesitz hatte. Aber dafür fiel dann mit der ersten richtigen Offensivaktion das 1:1 durch Michael Eberwein. An dem Tag auch BVB-Kapitän ist dann der Torschütze. Und die zweite Chance ist dann auch gleich drin. Nach 41 Minuten war es dann Nick Czerny. Tolle Einzelaktion, ein richtig strammer Schuss. Ich denke mal, möglicherweise hält ein anderer Torwart den, aber der war so toll geschossen, mit 18 Jahren schon so frech, also hat er echt toll gemacht.
Ja, aber so insgesamt würde ich sagen, zu wenig Torchancen gegen das, ja, muss man auch sagen, abstiegsbedrohte Team aus Wuppertal rausgespielt. Und direkt nach der Pause, dann auch noch ein BVB-Eigentor nach einer Ecke, hat Ousmane Diallo da einfach Pech. Und danach entwickelt sich ein offenes Spiel, in dem aber jetzt keine weiteren Tore fallen. 2:2 und Daniel Rios, der hat nach dem Spiel auch einfach von keiner guten Leistung gesprochen.
Ich glaube, kann man auch nicht sprechen, wenn man dann das Spiel gegen Wuppertal sich anguckt. Aber komischerweise in der Tabelle klettert der BVB ja trotzdem. Platz 5 aktuell. Ja, wobei Tabellenführer Fortuna Köln ist jetzt schon 12 Punkte weg, aber die haben noch ein Spiel mehr absolviert.
Genau. Also
dann könnten es 9 Punkte werden, aber immer noch ganz schön viel Luft nach oben.
Ja. Weiter geht's für unsere U23 am Sonntag, 14 Uhr gegen die U23 vom VfL Bochum. Und wenn ihr wollt, Karten gibt's noch im BVB Online-Shop. Wir switchen zur U19. Die hat mal wieder ein echt spektakulär spannendes Spiel hingelegt im eigenen Stadion gegen Holstein Kiel. Wir sind ja mittlerweile in der Hauptrunde der Liga A. 3:2 heißt es am Ende für den BVB und Luca durfte gleich wieder ran.
Und wir haben den Trainer am Telefon, Felix Hirschnagel. Grüß dich.
Hallo zusammen.
Hi.
Felix, hat Luca dich mit ganz kleinen Augen angeguckt? Also war der schon ausgeschlafen und topfit?
Luca?
Ja.
Ja, der war topfit, der war heiß. Wir haben am Abend noch geschrieben gehabt und der hat sich gefreut, dass er da auf jeden Fall jetzt auch gleich wieder ran darf. Für den sind es ja sehr emotionale Tage gewesen.
Definitiv, aber so ein Bundesliga-Debüt, das bedeutet ja bestimmt auch viel Adrenalin und wenig Schlaf, oder?
Ja, das stimmt wohl, aber es hat so ausgesehen, als wenn er den nötigen Schlaf hatte.
Ich glaube, du hast ihn ja auch 90 Minuten draufgelassen, wenn mich nicht alles täuscht. Ne?
Ja, das stimmt.
Das Auftaktspiel in die A-Liga mit 3:2 gewonnen, das hört sich ja erstmal auch richtig gut an und natürlich Glückwunsch zum Heimsieg. Aber ich habe gehört, so nach dem Abpfiff warst du jetzt nur so bedingt zufrieden.
Ja, das ist auch richtig. Sehe auch heute noch so mit einem Tag Abstand. Ich fand einfach, dass wir kein gutes Abschlusstraining hatten und dann bin ich so ein Mensch, der da immer ein Bauchgefühl hat und dann bin ich versuche ich immer die Mannschaft zu sensibilisieren und ihnen zu sagen, pass auf, wir müssen da ein paar Prozent drauflegen. Der Gegner, der da kommt, der bringt viele Emotionen mit, der kann gut pressen, der kann gut Fußball spielen, das ist Hauptrunde A. Ja, und dann nach so einem, Spannungshoch mit Alkmaar ist dann die Sorge, ein paar Tage später, dass du es halt nicht halten kannst. Und das ist wahrscheinlich auch menschlich, deswegen, ich kann es schon nachvollziehen. Ja, und wir haben es nicht über die kompletten 90 Minuten dann so im Zusammenhalt hinbekommen, wie ich mir das vorgestellt hätte oder gerne würde. Ja. Und das habe ich den Jungs dann halt einfach wiedergespiegelt. Ich bin da mal sehr transparent und ehrlich, weil da müssen wir auf jeden Fall einen Schritt zulegen in den nächsten Wochen.
Dennoch muss man ja sagen, die Jungs haben wirklich Mentalität gezeigt. Also ich war ja dabei mit der Kamera und die Kieler haben, glaube ich, jede gelungene Aktion wie irgendwie den Siegtreffer gefeiert. Das war schon richtig krass. Und trotzdem zieht ihr das Ding noch in der letzten Minute. Also Mentalität ist auf jeden Fall vorhanden in deinem Team.
Ja, also eine tolle Moral auf jeden Fall. Das ist richtig. Das ist auch ein Thema, wo ich sage, das haben wir gut reinbekommen, dass die Jungs immer wieder versuchen und versuchen und versuchen. Das habe ich noch gesagt, weil das oder immer wieder gesagt, das wird einfach Phasen in den Spielen immer geben, wo man mal einen auf die Nuss bekommt. Und wir werden dann besser werden, wenn wir mit diesen Phasen einfach auch lernen umzugehen und relativ zügig den Blick nach vorne richten. Ja, ich habe ja immer eher dann ein Thema, wenn so ein bisschen Missmut untereinander aufkommt. Ja, und ich will einfach, dass die Jungs korrekt und fair miteinander auf dem Platz umgehen, sich pushen, nicht kommentieren, sondern sich coachen und sich vorantreiben. Ja, und deswegen lege ich da immer den Finger in die Wunde. Aber wie du schon sagst, die Moral ist auf jeden Fall da und die ist auch schon länger da. Also das passt.
Wenn wir jetzt den Leuten, die uns zuhören, so ein bisschen erklären wollen, wie das läuft mit der DFB-Nachwuchsliga. Ihr seid ja mittlerweile in der Hauptrunde, in der Vorrunde habt ihr ja Teams aus der Region, so nenne ich es jetzt mal, als Gegner gehabt. Jetzt spielt ihr in der Gruppe mit Heidenheim, Augsburg, Wolfsburg, Kiel und Schalke. Was für ein Leistungssprung könnte das werden im Vergleich zur Vorrunde? Wie siehst du das?
Also der Wettkampf wird jetzt nochmal intensiver. Die Mannschaften werden einfach nochmal stärker, weil sie in allen Phasen nochmal besser sind. Sie haben halt in ihren Vorrundengruppen auf den ersten beiden Plätzen, beziehungsweise ich glaube die sechs besten Dritten haben sich auch noch für die Hauptrunde qualifiziert, haben die ihre Runden abgeschnitten. Von daher sind das alles die Top-Mannschaften jetzt in Deutschland, die in der Hauptrunde in neuen Gruppen eingeteilt worden sind. Genau. Und von daher werden diese Spiele für uns immer ein Thema sein, wo wir uns strecken müssen. Und das ist auch wichtig. Weil ich sag mal so, wenn wir Spiele drin haben, wo wir dann nur so hoch springen, wie wir müssen, dann kommen wir nicht weiter. Demzufolge ist das auch jetzt am Wochenende schon ein gutes Learning gewesen und ich glaube, dass die Jungs das jetzt auch relativ schnell verinnerlichen, dass ja, sie an die Grenzen gehen müssen und dann ist alles möglich.
Wenn das Leistungsniveau steigt, Felix, wird es dann besonders schwer, den eigenen Spielstil, also die eigenen Ansprüche irgendwie durchzuziehen?
Nee, gar nicht, weil das ist ja auch ein Thema, wo ich sage, die Art und Weise, die handelbar, die steht gar nicht zur Diskussion, zur Debatte. Für die Jungs ist da die gewisse Selbstverständlichkeit einfach da. Wir wollen so spielen, egal wie der Gegner heißt und oder wie stark der Gegner auch ist, ob er älter ist oder jünger, mal abgesehen davon, vollkommen egal. Was halt passieren kann, ist, dass Fehler vielleicht schneller oder härter bestraft werden. Das kann halt passieren, das ist jetzt auch am Wochenende passiert, dass wir im Spielaufbau einfach mal gefressen worden sind, weil wir einen technischen Fehler drin hatten, aber damit kann ich dann komplett umgehen, weil das ist die Art und Weise, die wir aufs Feld bringen wollen. Wenn das mal passiert, das kann dann mit jeder Art und Weise auch passieren. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Wichtig ist dann, wie man damit dann umgeht, ja.
Jetzt stellen wir uns mal hypothetisch vor, die Hauptrunde wäre gerade zu Ende gespielt. Was muss dafür passieren, dass du am Ende der Hauptrunde sagst, du bist ein zufriedener Trainer und blickst zufrieden auf die Hauptrunde zurück?
Wenn wir unseren Spielstil weiter optimieren, wenn wir ihn immer durchgedrückt bekommen, das war für mich immer wichtig, dass wir maximal konkurrenzfähig sind mit der Kaderzusammenstellung. Darauf beziehe ich mich immer auf das, dass wir natürlich oft jünger sind und dann gleichzeitig die Art und Weise aufs Feld zu bringen. Und wenn wir das in allen Spielen irgendwo aufs Feld bekommen, größtenteils, dann bin ich schon sehr glücklich. Ich will einfach, dass wir sehr dominant auftreten mit dem Ball und gegen den Ball. Und wenn wir es dann schaffen, dass die Jungs auch wirklich maximal geschlossen auf dem Feld auftreten, dann bin ich einfach happy.
Felix, vielleicht eine Frage noch zur Youth League. Das 0:4 in Alkmaar war natürlich ein bitterer Abschluss. Trotzdem, wie blickst du jetzt auf diese Reise zurück, die uns ja wirklich einiges an emotionalen Momenten beschert hat?
Ja, also persönlich für mich eine sensationelle Erfahrung. Ich glaube, für jeden einzelnen Spieler auch. Ich blicke auch auf die Youth League. Viele sehen natürlich, oder ich sag mal so, die Fußballwelt sieht ja oft auch nur das Ergebnis. Ich habe natürlich alle 7 Spiele live miterlebt, die wir da spielen durften. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, den ich gerade eben auch gesagt habe, einfach nochmal zurück. Wir waren halt in jedem Spiel konkurrenzfähig und hätten auch jedes Spiel ziehen können, dass du auf dem Level nicht jedes Spiel gewinnst und dass Kleinigkeiten dann auch entscheiden, egal ob du deine Chancen an dem Tag selber nicht nutzt oder ob ein, zwei, drei kleine Fehler dann dafür sorgen, dass du in Rückstand gerätst und dem Ergebnis hinterherläufst. Das ist, glaube ich, dann einfach normal. Aber für mich 7 Spiele auf Top-Niveau, maximal konkurrenzfähig gewesen, in jedem Spiel einen Auftrag gehabt, in jedem Spiel die Chance gehabt, das Ding selber zu ziehen. Und das ist das, was, ja, stolz ist vielleicht das falsche Wort, aber das macht mich glücklich. Das freut mich einfach, dass der Weg der richtige ist, da werden wir einfach bestätigt. Und dass die Jungs da trotz jungen Alters schon sehr weit sind und das annehmen und schnell adaptieren, das ist ja umso schöner dann.
Sehr gut. Zum Abschluss habe ich tatsächlich keine Frage, sondern wollte tatsächlich einfach mal, Felix, an dich ein großes Dankeschön richten. Und zwar durften wir ja diesen Weg durch die Youth League begleiten mit Kameras. Also Martin hier neben mir ist ja mit federführend dabei gewesen. Und ja, ich habe da als Zuschauer erstmal ein ganz offensichtliches gegenseitiges Vertrauen gespürt. Es war schön zu sehen, nur dass ihr da auch alle Türen irgendwie geöffnet habt und das Ergebnis ist ja definitiv auch gut angekommen bei BVB TV und bei YouTube haben das ja wirklich viele geklickt. Also danke nochmal dafür, Felix, und ja, weiterhin alles Gute in der Hauptrunde, ne?
Ja, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe doch, dass das in Zukunft auch weiter interessieren wird.
Hoffen wir auch.
Ganz bestimmt.
Ja. Dankeschön, ne? Mach's gut.
Danke, Felix. Auch guten Start in die Woche, ja?
Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir nochmal bei der Begegnung Borussia Dortmund gegen Holstein Kiel, dieses Mal aber in Kiel und es geht um die U17. Für die war es schon das zweite Saisonspiel in der A-Liga. Erst gab es ja ein 1:1 gegen Leipzig. Leipzig wird ziemlich stark eingeschätzt, also auf jeden Fall ein Ausrufezeichen gegen die 1:1 zu spielen. Und jetzt kommt, würde ich sagen, noch ein Ausrufezeichen und zwar ein 4:1 Auswärtssieg in Kiel dazu.
Die Torschützen für den BVB, das sind dann Jannis Tunkel, Lenny Strössner, Desmond Nlovu und Anastasios Gramotzis. Der Trainer, Marco Lehmann, ja, hatte nach dem Spiel mit Sonderlob für Mittelfeldmann Christos Kostolou und willkommen zurück an die vorher lange Zeit Verletzten, ne? Levin Vogt und Leonard Thees. Schön, dass ihr wieder da seid. Das nächste Ligaspiel ist aber erst wieder am 22. Februar und zwar in Magdeburg. Also die Jungs müssen echt lange fahren jetzt in dieser Hauptrunde. Kiel, ja. Magdeburg, das sind schon Ziele.
Ja, und das, wir haben schon vorher mit Felix Hirschnagel drüber gesprochen, das Leistungsniveau wird natürlich auch ein anderes werden, ganz klar. Aber so wollen wir es ja, ne? Mit den besten Messen. So, apropos mit den besten Messen, das macht auf jeden Fall unser Handballteam in der Champions League. War auch eine weitere Reise, und zwar nach Ungarn. Leider mit keinem schönen Ende. Am Ende steht ein 23:29 aus Sicht von Borussia Dortmund beim DVSC Scheffler. Also, ja, dieses Auswärtsspiel, das muss man vielleicht auch mal zur Einordnung sagen, dürfte sich in der Halle auch definitiv wie eins angefühlt haben, denn in Ungarn, also da ist Handball einfach, ich sag jetzt mal wirklich, auch wenn Handball hier in Deutschland gerade mehr Auftrieb erfährt und in aller Munde ist, aber in Ungarn hat das richtig ein Standing und das Heimpublikum hat richtig viel Lärm gemacht. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass die erste Hälfte ja echt nicht gut lief. Also wenn du mit 11:20 in die Pause gehst, ist das auch im Handball schon eine ziemliche Hypothek.
Dann haben sie auch noch Pech gehabt. In der zweiten Halbzeit hat ja Alina Greisels dann auch noch den Ball ins Gesicht gepfeffert bekommen und musste mit blutender Nase runter. Trotzdem kam der BVB natürlich immer weiter ran. 11 Minuten vor dem Ende bis auf 3 Tore. Ja, am Ende war dann halt irgendwie mehr nicht drin.
Ja. 2 Spiele sind es jetzt aber noch in der Gruppenphase und die Quali für die Playoffs ist weiter möglich. Jetzt geht es aber erstmal in der Bundesliga weiter und zwar schon am Mittwoch. Um 19.30 Uhr gegen Schlusslicht Buxtehude. Und bevor wir hier den Deckel drauf machen, noch der kurze Hinweis, den kennt ihr am Ende. Denkt dran, bei Fragen, Anregungen oder Kritik schreibt uns gerne an podcast@bvb.de.
Und Christoph, es gibt, glaube ich, eine neue Folge Flutlicht und Flipcharts.
Ja, genau, vom letzten Donnerstag. Witzigerweise, wir machen für die Folge auch Werbung in Social Media. Und ich glaube, am Wochenende habe ich die Werbung 6-mal angezeigt bekommen. Spricht jetzt entweder dafür, dass die Werbung echt gut platziert ist oder dass ich definitiv zu viel Screentime habe. Also, vielleicht ist es auch letzteres.
Such dir was aus.
Es geht auf jeden Fall um die aktuelle Folge Flutlicht und Flipcharts. Da stellen wir ja immer Mitarbeitende donnerstags oder jeden zweiten Donnerstag von Borussia Dortmund vor. Dieses Mal war unser Gast Andi Jendrian. Andi ist Küchenleiter bei unseren Fußballprofis und ihr könnt euch vorstellen, da gab es wirklich sehr viele schöne Themen über Milchreis, über die Foo Fighters, über Rage Against the Machine. Also es war alles dabei.
Kannst du schon verraten, was die Profis am liebsten essen?
Ja, also Milchreis ist halt ein Thema. Milchreis und Kartoffelpüree
ist auch gut.
Und Kartoffelpüree war ein Thema. Mhm. Da ist aber eine sehr bekannte Persönlichkeit ausgeschieden bei Borussia Dortmund und damit ist auch der Kartoffelpüree-Absatz eingebrochen, sagen wir es mal so. Ja, wenn ihr jetzt nicht, also jetzt müsst ihr euch die Folge anhören. Das will man doch wissen. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Martin, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Und bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.